Roland Dieterle, Sie betreiben in München ein eigenes Architekturbüro. Sie lehren an der Technischen Universität in Stuttgart. Über diese Tätigkeiten werden wir natürlich in dieser Sendung SWR2 Zeitgenossen in den kommenden 45 Minuten sprechen. Sie selbst bezeichnen sich als Künstlerarchitekt. Was meinen Sie damit genau?
Naja, eine Ader ist sicher auch Künstler, aber es ist nicht die einzige. Als Architekt ist man eben doch mehr als nur Künstler. Das unterscheidet sicher Architektur von anderen kreativen Berufen, dass man doch am Ende des Tages etwas produziert, was eben doch für viele Jahre auch einen Nutzen haben muss für Menschen. Und diesen Aspekt nehme ich mindestens genauso ernst wie den künstlerischen, kreativen. Ohne Kreativität geht es natürlich überhaupt nicht.
Um gerade bei dieser Kreativität zu bleiben, woher schöpfen Sie Ihre Ideen? Sie haben ja sehr visionäre Projekte oft. Woher schöpfen Sie da die Ideen?
Naja, irgendwo natürlich schon aus der Vision einer besseren Welt für möglichst viele Menschen und natürlich aus einer Vielzahl von Prägungen über das ganze Leben hinweg, schon von der Heimat angefangen über natürlich Studium, Reisen. Und ich denke, wenn man mit einer gewissen Neugier durch die Welt geht, die sich auch immer aufrechterhält, dann gibt es ein großes Reservoir an Ideen, die sich auch verändern oder ergänzen. Und nur natürlich immer auch aus Aufgabenstellungen und Vorstellungen von Bauherren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um letztendlich auch die Kreativität anzuspornen.
Werden Sie da auch inspiriert von anderen Künsten? Also wenn Sie ins Museum gehen oder ins Theater, ist das was, was so mit einfließt, andere Kunstsparten?
Ja, das fließt sicher mit ein, also Museumsbesuche, Kunstwerke anzuschauen, aber nicht zu vergessen, auch Musik zu hören, gehört zu dieser Inspirationsquelle und das finde ich eine faszinierende Fragestellung für mich, also wie auch Architektur und Musik irgendwo zusammenhängen und Komposition in Architektur und Komposition in Musik irgendwo halt auch eine Verbindung miteinander hat.
Und wie funktioniert die? Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
Ja, also reine Struktur ist noch nicht gute Musik und reine Struktur ist auch noch nicht automatisch gute Architektur. Und sowohl in Musik geht es sicher darum, Atmosphäre zu vermitteln. Und zumindest in meinem Verständnis ist eben einfach ein funktionierendes Bauwerk zu machen, das ist letztendlich unser Handwerkszeug, aber dann Atmosphäre zu schaffen, die Menschen in verschiedenen Stimmungen, Lebenslagen und natürlich auch in verschiedenen Tätigkeiten irgendwo bereichern, inspirieren. Da fängt dann eigentlich erst unser Beruf richtig an.
Sie haben, Roland Dieterle, in vielen Teilen der Welt Projekte realisiert. Ein Land, mit dem Sie sich sehr intensiv beschäftigt haben, ist das kleine ostafrikanische Land Ruanda, das seit fast 40 Jahren das Partnerland von Rheinland-Pfalz ist. Sie waren 2004 zum ersten Mal da. Was hatten Sie damals für einen Eindruck? Was war so das Erste, was Ihnen aufgefallen ist?
Naja, ich glaube, mir ist es halt genauso gegangen wie den meisten Menschen, die noch nie in dieser Region waren. Man hat eine sehr diffuse Vorstellung von Afrika und ich war zwar im Norden von Afrika, aber noch nie in Subsaharan Afrika. Zuvor musste erstmal auf der Landkarte genau schauen, wo das überhaupt liegt. Man hat natürlich über das Land ganz viele Dinge gehört und der erste Eindruck war eigentlich letztendlich ein komplettes Gegenteil von dem, was man sich so aus Medien für so ein Bild sich so langsam da zurechtgelegt hat. Also es ist einfach ein unglaublich freundliches, landschaftlich traumhaftes Land mit einem wunderbaren Klima. Und zumindest kann man sehen, wenn das Land gut funktioniert, dann hat es eigentlich eine Lebensqualität, die man vielleicht hier in Europa in den schönsten Landschaften sich sonst auch vorstellen kann.
Ruanda ist ja ein Land voller Widersprüche. Sie haben es gerade schon angedeutet, da ist diese schreckliche Geschichte, der Krieg und der Genozid in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Damals sind allein beim Genozid mehr als 800.000 Menschen ermordet worden. Keine Familie in dem kleinen Land, das nicht involviert war als Täter oder Opfer oder oft auch beides. Ein traumatisiertes Land und dann die andere Seite, diese wunderbare Landschaft, die haben Sie gerade schon geschildert. Und aber auch eine rasante wirtschaftliche Entwicklung, vor allem in der Hauptstadt Kigali. Ein umstrittener Präsident, der aber das Land trotzdem auch nach vorne bringt. und schafft, dass sich internationale Konzerne ansiedeln, Hochhäuser gebaut werden. Kigali soll ja ein Zentrum für Hochtechnologie werden und ein internationaler Kongressstandort. Wie bekommt man das alles übereinander, diese vielen verschiedenen Facetten und sich zum Teil widersprechenden Dinge?
Ruanda war meine erste Reise in diese Gegend und der Besuch dort auch das erste Mal eben ein erster Eindruck. Aber ich bin ja sonst auch schon viel in der Welt herumgekommen und in anderen Teilen der Welt jetzt nicht nur als Tourist mich bewegt, sondern meistens auch in Verbindung mit Projekten. Da lernt man ein Land, glaube ich, ein bisschen besser unter der Oberfläche auch kennen. Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, dass man die Bilder, die man im Kopf hat, erstmal beiseite legt und gar nicht versucht zu vergleichen, sondern erstmal einfach schaut, was einem dort letztendlich entgegenkommt und wie sich das einem darstellt. Und ich denke, da können wir auch eine Scheibe davon abschneiden, auch in einer vielleicht komplexer werdenden Welt, wie man mit Widersprüchen im Leben oder mit Widersprüchen in Entwicklungen einfach auch mit einer gewissen Gelassenheit umgeht. Also das konnte ich, glaube ich, auch in Ruanda über viele Jahre gut trainieren.
Haben Sie 2004 noch die Spätfolgen des Genozids sozusagen gespürt, wenn Sie mit den Menschen dort...
Ja, das war dann gerade 10 Jahre, glaube ich, vorbei. Der erste Eindruck war natürlich, man hat mich als allererstes auf dieser Erkundungsreise, zu der man mich eingeladen hat, auch in dieses Genozid-Memorial geführt, was schon natürlich einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat bei mir. Und natürlich, wenn man aus einem Land kommt wie Deutschland, wo Vergangenheitsbewältigung auch eine große Rolle spielt. Und ich bin in einem ähnlichen Zeitraum wie jetzt 10 Jahre Genozid, so bin ich 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg etwa auf die Welt gekommen. Ich glaube, das ist eine Parallele, die man gerade vielleicht als Deutscher dann besonders sensibel auch wahrnimmt. Im täglichen Leben spürt man das vielleicht nicht immer so und ist erstaunlich, wie eben das Land damit umgeht. In zweierlei Richtungen. Zum einen konnte man natürlich immer sehen, ich habe auch an solchen Gachacha-Veranstaltungen und Gerichten erlebt.
Das sind so Wiesengerichte, in denen innerhalb der Dorfgemeinschaft versucht wurde, die Ältesten haben dann den Richterpart übernommen, Dinge auf der Wiese sozusagen zu regeln.
Richtig, es war ein Zusammentreffen sowohl der Täterseite als auch der Opferseite und da ging es weit über eine juristische Rechtsprechung hinaus. Es geht darum, im Grunde den Boden wieder zu bereiten für ein Zusammenleben in der Zukunft. Ich fand es eindrucksvoll, in welcher Weise man eben mit dieser Aussöhnung umgegangen ist und wie dieser sogenannte Reconciliation-Prozess in dem Land eben dann zumindest den Versuch machte, die Dinge nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sie eben letztendlich auch bewusst zu machen und sie zur Sprache zu bringen. Das ist die eine Seite von dem, wie man es wahrnimmt. Eine andere, die ich natürlich auch kennengelernt habe, es gibt jedes Jahr, glaube ich, im April eine sogenannte Commemoration Week und dann spürt man plötzlich sehr, sehr intensiv, wie tief dieser Stachel da noch sitzt, wo im Grunde ein ganzes Land eigentlich fast kollektiv in eine gewisse Trauertrance fällt. Aber das zu erleben, war, glaube ich, schon nochmal vielleicht das eindrucksvollste Zeugnis dessen, dass eben so eine Sache in diesem Maßstab, und wenn man das jetzt mal sieht, wo fast ein Zehntel der ganzen Bevölkerung ums Leben kam, das kann nicht innerhalb von wenigen Jahren einfach verschwinden. Und aber ich finde es wiederum sehr gut, dass es eben diese Commemoration Week gibt, in der man halt auch wirklich tatsächlich dieser Trauer und diesem Schmerz halt auch Raum gibt und ihn zulässt.
2019, es ist jetzt genau 25 Jahre her, dieser Genozid. Und im Vergleich mit unserer Geschichte noch nicht sehr lange. Das haben Sie ja auch gerade gesagt. Sie haben für Kigali das Convention Center entworfen und realisiert. Ein Bau, der 2016 eröffnet wurde mit einer hochmodernen Kuppelkonstruktion aus Stahlträgern und belastbarer PVC-Haut. Das Kongresszentrum bietet Platz für 2600 Besucher. Und diese Kuppel ist inzwischen wirklich zum Wahrzeichen der ruandischen Hauptstadt geworden. Macht Sie das stolz, dass Sie das Wahrzeichen der ruandischen Hauptstadt kreiert haben?
Ja, natürlich. Also ich kann, glaube ich, schon mit Fug und Recht sagen, es war vielleicht schon eine meiner größten Herausforderungen im ganzen Berufsleben. Es gab viele Aufs und Abs in dieser ganzen Bewegung über 12 Jahre oder etwas mehr als 12 Jahren. Und ich kann da eigentlich fast Präsident Kagame zitieren. Das gilt eigentlich auch für uns. Es ging halt einmal mehr auf als ab. Und deswegen steht die Sache am Ende da. Das war aber nicht immer über die ganze Entwicklung klar, dass es jemals fertig werden würde. Insofern, wenn man es vom Ende her sieht, es ist wirklich toll, dass es da steht. Aber jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern eigentlich auch für das Land, ja, weil es war eine Riesenanstrengung, die das Land unternommen hat. Es war natürlich auch eine riesen finanzielle Investition. Was mir von Anfang an klar war, die größte Niederlage wäre eigentlich, sowas anzufangen mit einem riesen Ehrgeiz, wobei der Ehrgeiz jetzt, glaube ich, weniger unser Ehrgeiz war, als was Präsident Kagame überhaupt dazu bewogen hat, so ein Vorhaben anzugehen. Und dass es eben für dieses Land geklappt hat und dass es da steht und dass es letztendlich auch, glaube ich, die Wahrnehmung des Landes eigentlich in der ganzen Welt ein Stück weit mit verändert, das ist schon eine sehr positive und natürlich erfüllende Erfahrung.
Schlimm wäre, wenn an dieser zentralen Stelle, wo dieses Zentrum steht, Stahlträger oder so in die Luft tragen würde und es wäre eine Bauruine.
Genau, also dafür gibt es ja in Afrika viele Beispiele. Es gibt auch so einen Namen dafür, heißt White Elephants. Man treibt vielleicht noch sehr viel Geld auf, um sowas eben zu starten. Und dann wird es halt nicht fertiggestellt. Oder was eben auch in vielen Beispielen passiert ist, man bringt es auch noch fertig, das fertig zu bauen, aber dann betreibt es halt niemand vernünftig und dann ist es nach wenigen Jahren eine Bauruine und funktioniert nicht mehr. Und ich glaube, das zumindest kann man in Ruanda schon sehen. Ich war jetzt auch letztes Jahr nochmal wieder dort. Also es wird gepflegt, es ist in guten Schuss und ich glaube, man hat verstanden, dass es nicht von alleine immer in guten Schuss bleibt, sondern man muss auch was dafür tun.
Sie haben es gerade schon angedeutet. Wie kam es zu diesem Projekt? Wie kam der Präsident auf diese Idee und wie kam man auf Sie?
Also es war gerade so eine Wechselsituation und in der Endphase meiner Siemens-Zeit hatte ich ein etwas utopisches Projekt in Dubai, ein Unterwasser-Resort-Hotel. Und dazu haben wir eine Studie gemacht und die habe ich in Dubai bei der Regierung dort vorgestellt. Und da gab es eine Pressekonferenz und dann war halt ein Bürger aus Ruanda dort, der hat das gehört und dachte dann wohl, also wenn ein Architekt solche Ideen entwickelt, dann wird er sicher auch wissen und wird er auch die Tatkraft haben oder auch den Realitätssinn, nicht nur Utopien zu entwickeln, sondern die Dinge auch in die Realität umzusetzen. Er ist dann persönlich gar nicht auf mich zugekommen, sondern man hat mich dann über den Botschafter hier in Deutschland ausfindig gemacht und eingeladen und hat mir ein Ticket in die Hand gedrückt. Ich wäre positiv aufgefallen und man würde mich gerne einfach mal nach Ruanda einladen, ohne jetzt Nennung eines spezifischen Grundes. Und es war noch überhaupt von keinem Projekt tatsächlich die Rede. Ich habe mir wirklich überlegt, soll ich das machen? Aber letztendlich hat die Neugier überwogen und ich bin dann dahin gefahren. So war der Startpunkt des ganzen Projektes.
Wann haben Sie dann von dem Projekt, auf das es ja dann auch ankam, dem Convention Center erfahren?
Eigentlich erst beim zweiten Besuch. Ich bin einfach hingefahren für 4 oder 5 Tage und man hat mir halt das ganze Land gezeigt und da ist man dann auch mal mit einem Militärboot über den Kivusee gefahren und dann kam ein Hubschrauber und hat uns da in die Virunga-Berge geflogen und ich habe mich dann auch noch gewundert, dass es dann auch gleich der Präsidentenhubschrauber war. Und dann hat man mich mit dem Bürgermeister von Kigali und mit verschiedenen Ministern zusammengebracht und dann angekündigt, ach übrigens, am nächsten Tag gäbe es auch noch ein Zusammentreffen mit Präsident Kagame. Und Präsident Kagame würde lieber zuhören als reden, wenn mir es recht wäre. Ich sollte mir doch ein bisschen was überlegen, über was wir reden könnten und eine kleine Präsentation machen. Und es war schon sehr erstaunlich, dass er einfach durch aktives, empathisches Zuhören und durch Nachfragen mich etwa eine Stunde hat reden lassen, indem er dann eben sich auch seine Gedanken dazu gemacht hatte, offensichtlich, inwieweit kam dann mir Vertrauen oder inwieweit wäre ich halt ein potenzieller Partner. Und dann hat er mir in einem Abend bei einem Glas Wein eben dann in 2 Stunden seine Vision zu Ruanda erklärt und eben auch erklärt, was es dazu braucht, um das Land aus dieser schon sehr schwierigen Situation herauszuführen.
Es ist eines der ärmsten Länder der Welt, das haben wir noch nicht gesagt.
Es ist oder war eines der ärmsten Länder der Welt. ist aber inzwischen schon mehrfach hintereinander eines der Best of Business Länder in einem internationalen Ranking der Weltbank oder des IMF. Und er sagte halt, wir brauchen Aufgaben und wir brauchen Herausforderungen, die größer sind als unser Schmerz oder größer sind als unsere Erinnerung. Und die Leute brauchen einfach auch eine Aussicht, dass das Land sich entwickelt. Und wir dürfen uns nicht mit der Vergangenheit komplett beschäftigen. Wir dürfen sie nicht negieren. Wir müssen es aufarbeiten. Aber wir müssen nach vorne schauen und wir brauchen Herausforderungen. Und da kam zum ersten Mal der Gedanke oder zumindest der Hinweis auf dieses Projekt, indem er einfach sagte, wir sind kein klassisches Agrarland. Wir brauchen die Felder, die wir haben, eigentlich um unsere eigenen Leute zu ernähren. Wir werden wohl auch nie und nimmer ein Industrieland werden, weil uns dazu die Flächen fehlen, weil wir ein sogenanntes Landlocked Country, also 2000 Kilometer vom Meer weg sind. Und wir haben auch gar nicht die Fläche, um das vernünftig zu machen. So bleibt uns eigentlich nur ein Weg. Wir haben zwei gute Eigenschaften. Wir haben ein fantastisches Klima. Wir können die Stadt sauber halten. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt. Wir können ein gutes Geschäftsklima schaffen, um damit letztendlich zwei Entwicklungsstufen zu überspringen und gleich in eine Dienstleistungsgesellschaft zu gehen. Und eben eines der wesentlichen Instrumente, um das zu erreichen, ist eben dieses Convention Center.
Also Sie waren dann vertrauenswürdig und angenommen, genau, sozusagen.
So. Und diese Erfahrung war natürlich schon unglaublich. Wenn Sie sich hier für so ein Projekt bewerben würden, dann müssten Sie nachweisen, dass Sie schon viermal dasselbe gebaut haben. Dort gilt halt das Prinzip Vertrauen. Das ist zwar wunderbar, aber das ist natürlich auch gleichzeitig eine große Erwartungshaltung dann, weil das war schon klar im Zusammentreffen mit Präsident Kagame, dass es besser ist, dann auch Erwartungen, die in einem gesetzt werden, auch zu erfüllen. Das ist besser, als das eben nicht hinzubekommen. Das war natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung.
Sie haben es gerade schon gesagt, Ruanda ist ein Binnenland, also weit weg vom Meer. Es gibt keine Eisenbahn dort und auch die Straßenverhältnisse sind nicht die optimalsten. Wie geht man so ein Großprojekt an in einem der ärmsten Länder der Welt, trotz allem? Wie haben Sie das gemacht?
Ich kann buchstäblich sagen, außer einigen weiteren Gesprächen mit Präsident Kagame gab es keine Aufgabenstellung, keinen Steckbrief für dieses Projekt. Also es war Bestandteil unsere Aufgabe mit dabei. Das war ich Gott sei Dank aus meiner früheren Tätigkeit schon ein Stück weit gewohnt, letztendlich den Steckbrief für dieses Projekt selber zu schreiben. Und ich habe ganz am Anfang eben gesagt, wir haben am Anfang über White Elephants und dergleichen gesprochen. Ich bin bereit, das zu machen. Ich war mir schon bewusst, was ich da für ein Abenteuer eingehe. Vielleicht nicht in der ganzen Tragweite, aber natürlich schon bewusst, es ist auch eine Chance. Aber ich habe eins gesagt, natürlich waren Zweifel da, ist es ein Projekt, was dem Lande nützt oder wo man vielleicht dem Land auch sogar Ressourcen entzieht, die dann an anderer Stelle fehlen. Und ich habe eine Bedingung gestellt und gesagt, ich mache es, aber es braucht dazu einen Businessplan. Ich möchte auch sehen, wie das dann hinterher funktioniert. Da wurde dann so langsam ad hoc ein Team gebildet, was mich da auch unterstützen sollte. Ist ja nicht so einfach. Die Ressourcen, die Personalressourcen in dem Land sind sehr klein, gerade nach diesem Genozid. Viele sind ausgewandert, viele sind auch nicht mehr am Leben gewesen und die gut ausgebildet waren, die hatten schon die meisten eine Funktion. Naja, also man hat mir dann gesagt, ja, das ist eine gute Idee, wir brauchen so einen Businessplan, wir haben aber niemanden, der das macht, kannst du das für uns machen? Und auch da haben wir nicht Nein gesagt, dann haben wir uns halt Partner gesucht, Berater, die uns dabei unterstützt haben, so einen Businessplan zu machen. Und na, das Resultat war natürlich schon, dass das nicht ganz so einfach ist, da ein positives Betriebsergebnis gleich von Anfang an darzustellen. Das haben wir auch ganz deutlich kommuniziert. Wir haben gesagt, also es lässt sich allenfalls rechtfertigen über einen übergeordneten Nutzen, dass man eben eine andere Wahrnehmung des Landes gewinnt, dass man Investoren anzieht, dass natürlich Capacity Building passiert, indem man mit dem Bauen da besser vertraut wird. Das muss man sagen, das gab es alles zu der Zeit überhaupt nicht. Es gab keine Baugesetzgebung. Wir haben zwar Pläne eingereicht, dann wie hier für eine Baueingabe, aber es gab überhaupt niemanden, der das überhaupt lesen konnte. Wir haben eben dann beschlossen, das erstmal nach DIN und deutschen Richtlinien überhaupt zu planen, weil es eben in dem Land einfach gar nichts gab. Naja, und so kam das Ganze zum Laufen, Schritt für Schritt. Und es gab natürlich eine große Diskrepanz zwischen der Geldmenge, die man in Aussicht gestellt hatte, und den Erwartungen an das Raumprogramm, die das Ganze erfüllen sollte. Also das Geld, was letztendlich zur Verfügung stand, hätte halt vielleicht für 300 oder 400 Leute in einem Convention Center erlaubt, das Raumprogramm, was man sich vorgestellt hat, war etwa 5000. Und diese Diskrepanz hat uns eigentlich durch das ganze Projekt begleitet. Aber letztendlich hat eben der Präsident und die Minister und die da alle dahinter standen, zumindest am Anfang, haben halt uns letztendlich dazu gedrängt, eher dem Raumprogramm zu folgen als jetzt den Budgetmöglichkeiten. Und es war dann halt auch mit unserer Aufgabe dafür zu sorgen oder die Finanzmittel letztendlich da aufzutreiben und Investoren zu finden, die dann schon unterwegs in dieses Projekt damit einsteigen.
Wie haben Sie die gefunden? Also wer hat das dann im Endeffekt finanziert?
Es wurden dann halt Investoren in dem Land angesprochen. Präsident Kagame fährt, teilweise war man da mit eingeladen, quer um die ganze Welt, um seine Diaspora, wo es ja durchaus erfolgreiche Landsleute gab, die dafür zu animieren, in das Land zurückzukommen, dort auch zu investieren. Es gibt in Afrika genauso Pensionskassen und Versicherungen, die irgendwo gesichert investieren wollen. Und so sind halt ganz verschiedene Parteien auch aus afrikanischen Ländern da aufgetreten, übrigens auch aus den Maghreb-Staaten, bevor der große Umbruch kam. Und ja, das alles war mäßig erfolgreich, weil dann schon im Raum stand, man verliert den Einfluss darüber und den wollte man natürlich auch nicht verlieren. Mhm. Und so hat dieses Finanzthema sich eigentlich über die Jahre letztendlich uns da begleitet und hat letztendlich einen großen Teil von dem ausgemacht, warum das Projekt halt insgesamt sehr schwierig war. Es gab dann halt auch Phasen, wo das Geld einfach nicht da war, wo die Baufirma nicht bezahlt werden konnte und dann gab es Stillstände und dergleichen.
Die Baufirma war eine chinesische Baufirma.
Es konnte keine europäische Firma dafür gewonnen werden, dort einzusteigen, obwohl man ihnen sogar größere Projekte wie auch einen neuen Flughafen da versprochen hätte. Und es eigentlich immer darum ging, eigentlich Partner zu finden, nicht nur zu sagen, einmal was zusammenzumachen, sondern auch in Zukunft. Wir haben niemand gefunden. Und so hat dann der nächste Schritt begonnen, dass man gesagt hat, ja, wenn sie Europäer nicht machen, Südafrika war keine Alternative, weil man in der Zeit gerade sich auf die Weltmeisterschaft dort vorbereitet hat und alle Firmen dort ausgebucht waren. Und so hat man dann angefangen, halt mit chinesischen Firmen zu reden. Und in der Tat, da sind wir dann auch mehrfach hingefahren nach Peking. Und so kam dann der Kontakt zu eines der größten Bauunternehmen der Welt in Peking zustande.
Sie haben Präsident Kagame ja schon mehrfach angesprochen. Seine zugewandte, freundliche Art in Gesprächen, die wird immer wieder auch in Interviews genannt. Sein Kontrollfreak-Dasein natürlich auch und seine Art, das Land zu regieren bei allen Erfolgen, die es hat, kann man fast diktatorisch nennen, auch wenn es Wahlen gibt. Aber er hat in Ruanda einen Kontrollapparat aufgebaut. Meinungs- und Pressefreiheit sind nicht gegeben. Wie sind Sie damit klargekommen oder haben Sie dadurch, dass er ja was wirklich Dringendes von Ihnen wollte, da freie Hand gehabt?
Also wir hatten absolut freie Hand. Die Situation muss man erstmal haben, einen Vorschlag zu machen und das dann in einer großen Konferenz vorzustellen. Und dann steht Präsident Kagame auf und sagt, ja, das ist unser Konzept und so machen wir es jetzt. Und wie es halt hier oft abläuft, man hat 1000 Gremien und es zieht sich endlos hin. Das war natürlich irgendwo eine sehr interessante Situation für uns. Wir hatten am Anfang über Widersprüche gesprochen, mit denen man umgehen muss. Und ich denke, diese Widersprüche kommen auch sukzessive in unser Leben hier hinein. Und auch wir müssen uns überlegen, wie wir damit klarkommen. Und ich habe halt eins gelernt, man lässt sich in Ruanda nicht von Hindernissen oder von Schwierigkeiten abschrecken, sondern man versucht immer irgendwo die Chance zu sehen. Und ich denke, das blieb uns auch nichts anderes übrig in dieser Situation. Natürlich sind all diese Aspekte, die Sie hier aufzählen, uns auch nicht verborgen geblieben. Ich habe alles gelesen, was es an Literatur dazu gab. Kagame hat mich auch in das Haus geschickt von diesem Vorgänger Habyarimana Rama, in diese Villa und ob man daraus dann auch irgendein Memorial macht und dergleichen. Also wir haben über viele Dinge gesprochen, aber ich glaube, letztendlich war es nicht unsere Aufgabe und natürlich gibt es vielleicht Leute, die dann sagen, wir sind lupenreine Demokraten und wir wollen uns auf so eine Situation gar nicht einlassen. Aber auf der anderen Seite, und ich habe auch mit Botschaftern, mit Diplomaten, ich war dann auch auf so politischen Reisen mit dem damaligen Außenminister ein paar Mal da in Afrika unterwegs. Wenn man halt Ruanda sieht in seiner Entwicklung und das vergleicht mit Ländern außenrum. Also wir waren im Kongo, wir waren natürlich in Kenia, ich war in vielen anderen Ländern. Und wenn man halt dann die Entwicklung des Landes sieht und auch die Mitbestimmung und auch letztendlich, wie Frauen da in die Prozesse mit eingebunden sind und wie Minderheiten trotz allem auch versucht wurden, da einzubinden, bis hin, dass eben Leute, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, dann auch in verantwortliche Positionen kamen, um letztendlich diese Kluften zu überbrücken. Es gibt 1000 Widersprüche, aber ich glaube, wenn man halt das Land sieht im Verhältnis zu der Entwicklung in anderen Ländern, dann wäre man nicht gut beraten, jetzt halt nur diese negative Seite zu sehen. Ich glaube, man kann schon auch sehen, und da konnte ich ein Stück weit auch Kagames Angst verstehen, sobald eben diese ethnische Diskussion wieder aufkam, dann flammt es genauso auf, wie es dann im Nachbarland eben ja gerade auch wieder passiert ist. Insofern leistet er da nach wie vor, glaube ich, einen riesen Beitrag. Und ein Stück weit ist er natürlich einfach ein sehr guter Manager. Er führt das Land, wie andere vielleicht ein Unternehmen führen. Und Effizienz und Effektivität sind, glaube ich, die Maßstäbe. Und wenn man halt dann gesehen hat, in welcher Geschwindigkeit Behörden aufgebaut wurden, Strukturen geschaffen wurden, also das ist schon einfach sehr eindrucksvoll. Und es ist nicht nur eine Frage der Macht, es ist auch ein unglaublicher Fleiß und letztendlich auch eine Akribie, und letztendlich natürlich schon auch ein Dienst am Volke, die Dinge in Bewegung zu setzen.
Wir haben noch gar nicht so sehr viel über das Gebäude gesprochen. Sie haben eine Kuppel entworfen, die den alten Königspalästen, die aus Stroh damals eben auch Kuppelhäuser waren, nachempfunden. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Wenn man durch andere Metropolen fährt, auch in Afrika, dann sieht man halt letztendlich, dass es einen ziemlichen Bruch in der ganzen kulturellen Entwicklung gibt. Durch den Kolonialismus gab es halt dann die europäischen Einflüsse. Inzwischen sind es, glaube ich, eher die südostasiatischen Einflüsse, die da fast sich mehr darstellen als die europäischen. Also Singapur ist ein Beispiel, Dubai ist ein Beispiel. So sehen halt diese ganzen Central Business Districts aus. Und mir war halt von Anfang an klar, wenn es schon ein Gebäude ist, was natürlich nur einer begrenzten Anzahl von Leuten aus diesem Land zur Verfügung steht, dann sollte es aber doch irgendwas sein, was ein Stück weit Identität schafft, weil die Hauptstadt Kigali hat buchstäblich keinerlei Wahrzeichen. Und es war mir von Anfang an klar, im Grunde halt die Wurzeln für die Entwurfsmotive jetzt nicht aus Europa zu importieren oder sonst wo aus der Welt, sondern sie in dem Land zu suchen. Deswegen haben wir dann sehr intensive ethnologische Studien betrieben, haben dann auch da Leute eingebunden, eben so ein Ethno-Designer. Und wir haben halt die Landschaft untersucht, wir haben die Dörfer untersucht, wir haben die Bauten untersucht, wir haben die Kleidung untersucht, die Farben, die Strukturen, die Besitzstrukturen, und haben daraus halt dann versucht, letztendlich unsere Entwurfsmotive abzuleiten. Und eins in der Tat war natürlich diese Tradition der Rundbauten. Der Königspalast war ja nicht der einzige Rundbau. Die sind inzwischen fast ausgestorben, diese Rundbauten auf den Dörfern. Aber das war natürlich so ein Motiv, was einfach da war. Jetzt geht es aber natürlich nicht darum, Copy-Paste letztendlich nur den Königspalast in einen größeren Maßstab zu bringen und daraus eine Kuppel zu machen. Ich glaube, es ist gelungen, zumindest war das der Ansatz, das als Motiv herzunehmen und es aber dann mit anderen Themen zu überlagern. Zum Beispiel eben mit dem Thema Spirale, was im Kunsthandwerk von Ruanda ein ganz präsentes ist. Und es sollte jetzt auch nicht nur ein bombastischer Kuppelbau sein, so hat sich dann das entwickelt, dass es im Grunde eine Spiralkuppel gibt, die aber auch gleichzeitig so eine Art Aufwärtsbewegung damit darstellt. Das hat aber auch ganz praktische Gründe gehabt, dass man natürlich da gleichzeitig die Begehbarkeit dieser Kuppel für Wartungszwecke innen wie außen damit herstellt. Es war auch meine Idee, dass man das sukzessive irgendwie weiterbaut und große Gerüste da sich damit sparen kann. Ja, so ist dieser Gedanke von dieser Kuppel entstanden. Uns war aber natürlich auch klar, dass die Baumaterialien für so ein Bauwerk gar nicht aus dem Land selber kommen können, sondern dass sie alle importiert werden müssen. Deswegen ging es darum, möglichst leicht zu bauen, möglichst wenig Material zu verbrauchen. Also diese Folienkonstruktion passt buchstäblich vielleicht auf zwei Lastwagen. Das ist ja ein ganz geringes Gewicht. Alle diese Bauteile waren so dimensioniert, dass sie letztendlich in Container gepasst haben. Und es war schon Aufwand genug, den ganzen Zement und Baustahl, der ja auch für die anderen Bauten da gebraucht wurde, alles da in das Land zu schaffen, über 2000 Kilometer immer von Tansania oder Kenia eben dahin zu fahren.
Sie haben natürlich total recht, Roland Dieterle, das runde Königshaus war natürlich nicht das einzige. Es ist aber eins der wenigen, das man heute noch sehen kann, und ein Museum. Aber damals haben die Menschen natürlich in früheren Zeiten so gewohnt. Sie haben die vielen Aufs und Abs angesprochen. Stimmt es, dass Sie dann am Ende ausgestiegen sind aus dem Projekt?
Ja, unsere Beauftragung hat aufgehört, möchte ich mal so sagen. Man hat den Auftrag eigentlich von ruandischer Seite beendet. Letztendlich hat es aber, möchte vielleicht den Zusammenhang darstellen. Also es war halt zunehmend schwierig mit den chinesischen Partnern. Die chinesische Seite wusste natürlich auch, in welcher letztendlich fast Monopolstellung man da war. Während halt das Geld nicht da war, dann gab es halt so Baustillstand über Wochen und Monate. In der Zeit ist aber letztendlich die Uhr weitergelaufen und man hat einen Haufen Geld dafür beansprucht. Das war im Vertrag so festgehalten, dass man auch in Stillstandszeiten bezahlt wird. Und auch in solchen Stillstandszeiten, wir wussten ja nie, ob das weitergeht oder nicht, hatten wir halt ein großes Team. Und es war natürlich für beide Seiten schwierig, sowohl für die ruandische. Auf der einen Seite hat man gesagt, ja, das Team muss bestehen bleiben. Auf der anderen Seite gab es aber dann auch phasenweise nicht so viel zu tun. Und letztendlich hat man dann gesagt, man kündigt den Chinesen, was natürlich ein Riesenschritt war, und hat dann eine neue Firma reingeholt aus der Türkei, die aber dann eben zur Bedingung machte, dass sie das sozusagen als Generalübernehmer letztendlich Planung und Bauen alles aus einer Hand eben dann komplett fertigstellt. Wobei wir sind dann tatsächlich ausgeschieden 2015. Aber man muss sagen, dass eigentlich besser als die Chinesen das gemacht haben, die Türken eigentlich unsere Planung zu einem sehr großen Prozentsatz auch tatsächlich ernst genommen haben und es auch weitgehend so umgesetzt haben.
Wir haben es am Anfang schon erwähnt, Rheinland-Pfalz hat seit Anfang der 80er Jahre eine Partnerschaft mit Ruanda. Haben Sie die mitgekriegt in dieser Zeit oder haben Sie die erlebt?
Ja, ich war auch ab und zu mal eingeladen in Mainz und wir sind natürlich auch mit der Vertretung in Kigali immer wieder zusammen getroffen. Die Community von Expats und von Externen in dem Land ist ja eigentlich sehr klein. Also das ist dort eigentlich irgendwie wie ein Dorf. Ein Stück weit, auch wenn es natürlich inzwischen eine Millionenstadt ist. Aber diese Community war natürlich da immer zusammen. Und ich selber hatte auch so einen Pass als Permanent Resident. Also man war natürlich auch ein Stück weit in die Kommune da mit integriert.
War das hilfreich für Sie, die Rheinland-Pfälzer da vor Ort zu haben?
Auf bundespolitischer Ebene war man immer über lange Zeit sehr mal zurückhaltend in irgendwo auch in der Stellungnahme oder auch in der Unterstützung. Aber von rheinland-pfälzischer Seite, weil es eben diese langjährige Partnerschaft gab, da ist uns immer eigentlich die wohlwollende Stimmung eigentlich schon mal entgegengebracht worden, was für uns schon mal sehr hilfreich war. Natürlich konnte man uns in den alltäglichen Fragen, die da halt zu lösen waren, konnte man uns auch nicht dabei helfen. Ja. Und mit Finanzmitteln natürlich auch nicht so, wobei es sicher Rheinland-Pfalz auch mit dazu beigetragen hat, dass eben dann vielleicht Kontakte zu Investoren, Geldgebern, Banken, die dann mit dazu beigetragen haben, das Projekt fertigzustellen, sicher da auch daran mitgewirkt haben.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Architekten Professor Roland Dieterle. Herr Dieterle, Sie sind für kühne Projekte bekannt. Über eines haben wir gerade ausführlich gesprochen. Und Sie haben vorhin auch das Unterwasserhotel in Dubai schon genannt. Und da ist auch ein Entwurf für eine Isar-Philharmonie. Damit haben Sie für Aufregung gesorgt. Die Philharmonie könnte, ging es nach Ihren Plänen, auf einer Kiesbank in der Isar stehen und sähe aus wie eine Tasse oder wie ein nach oben geöffneter Trichter. Wie sind Sie da drauf gekommen?
Wir haben mal an einem Wettbewerb teilgenommen für den Marstall hinter der Residenz in München. Und damals gab es zwei Optionen. Das eine war, das Ganze als Konzerthalle auszubauen oder eben alternativ so als ein multifunktionales Theater- und Eventgebäude. Wir haben uns damals dazu entschlossen, das Letztere zu wählen, weil wir schon am Anfang gesehen haben, dass es nicht einfach ist, dort einen Musiksaal dort hineinzubauen oder anzubauen. Und wir haben für diese Alternative den ersten Preis bekommen, aber es wurde dann halt entschieden, erstmal das Musiksaalprojekt, was ja in München über Jahre jetzt große Wellen geschlagen hat, eben weiterzufolgen, bis sich dann tatsächlich herausgestellt hat, es geht an der Stelle nicht. Und dann haben wir halt immer gesagt, ja, vielleicht, wir suchen einfach mal nach Alternativen, wo könnte das sonst stehen in München, wenn es dort nicht klappt. Und so war halt der Gedanke, lass doch den Gasteig da bestehen und wir bauen nebendran letztendlich nur die Philharmonie als ausgelagerten Konzertsaal, aber die ganze Infrastruktur des Gasteig könnte da bestehen bleiben. Außerdem, so ein bisschen ähnlicher Gedanke wie in Ruanda, Konzertsaal ist ja letztendlich eine sehr elitäre Geschichte. Es werden verglichen an der Gesamtbevölkerung nur ein relativ kleiner Teil der Leute dorthin gehen. Aber zumindest in seiner städtebaulichen Wirkung sollte es so sein, dass es irgendwas ist, was für alle da ist. Und so fanden wir diesen Gedanken, die Isar da zu wählen. Außerdem, wir haben sozusagen kein Baugrundstück gebraucht, weil es war nur ein Pfeiler in der Isar. Und es lag total prominent und wir hatten dann so ein Shuttle-Verbindung uns angedacht zum Gasthike. Sozusagen, man checkt im Gasthike ein und fährt dann aufs Dach und kommt anders als in anderen öffentlichen Gebäuden nicht von unten, sondern man kommt von oben da rein. Naja, es war uns auch klar, dass es sicher nicht dazu führen wird, dass wir jetzt diesen Konzertsaal gleich als Auftrag zu bekommen. Aber ich kann, glaube ich, schon sagen, das wurde mir auch so gespiegelt, dass erstmal, dass man nicht nur über Grundstücke diskutiert und Grundstückspreise und wo geht's schwierig und wo sind die geringsten Schwierigkeiten, sondern dass man anfängt, über eine gewisse Vision nachzudenken. Ich glaube, das hat nachhaltig Schwung in die ganze Debatte gebracht. Wir haben sehr viel unglaublich enthusiastische Resonanz dafür bekommen. Wir haben aber natürlich auch in München, wo doch alles eher ein bisschen gesetzt und konservativ ist, auch das Gegenteil davon mitbekommen. Aber ich kann, glaube ich, schon sagen, dass wir einen entscheidenden Impuls dazu geliefert haben, dass überhaupt diese Debatte in Gang kam. Ich glaube, das konnte man jetzt auch in Afrika lernen. Es braucht halt gewisse Visionen, um das voranzubringen. Wenn ich vielleicht nochmal dazu auch das sagen darf, das wurde mir natürlich ganz oft auch gefragt, ja, brauchen die Ruanda überhaupt so ein Projekt? Weil da geht es doch eigentlich um ganz was anderes. Und ich habe dann zunehmend eigentlich schon die Erkenntnis gewonnen und auch die Meinung vertreten, ja, es braucht Graswurzelbewegung, es braucht natürlich was von unten her wächst, aber jetzt zu warten, bis alles soweit angehoben ist, um dann mit Hightech und anderen Technologien zu starten, das funktioniert auch nicht. Man muss von zwei Enden her das anfangen und da stehe ich eigentlich auch nach wie vor dahinter.
Sie sind Roland Dieterle, Jahrgang 1953, im Schwarzwald geboren und haben dann in Karlsruhe Architektur studiert. Wie kamen Sie zur Architektur?
Letztendlich war das nicht schon ein Wunsch, der jetzt mir in früher Kindheit irgendwie klar war. Ich habe zum Abitur ein Buch geschenkt bekommen von einem Akademiker, der bei uns am Ort war. Und das war ein Architekturbuch und da fand ich eigentlich interessante Dinge drin, also von Gaudi, aber auch über Graubündner Architektur und das plastische Bauen da. Und so kam eigentlich zum ersten Mal der Gedanke auf, Architektur könnte interessant sein. Mir war aber immer klar, ich möchte eigentlich nicht nur das Gebäude als solches sehen, sondern möchte das Gebäude im größeren Kontext sehen. Und so hatte ich die Leitvorstellung entwickelt. Ich möchte sowas wie Raumplanung, gab es damals. Und da gab es so ein Master- oder so ein Weiterbildungsstudienprogramm in Karlsruhe. Und da gab es zwei Möglichkeiten, da sich dafür zu qualifizieren. Zum einen entweder ein Architekturstudium oder ein Geografiestudium. Ich habe mich dann für beides beworben, hatte für beides einen Studienplatz und habe mich dann für Architektur entschieden. Und habe dann halt im Laufe der Zeit gemerkt, ich hatte gar nicht so die Idee davon, dass ja auch aus der Resonanz, die ich jetzt erfahren habe mit den Entwürfen, die ich da bei dem Studium gemacht habe, ja, dass ich da eigentlich wohl auch eine Ader dafür habe. Und so ist halt der Gedanke entstanden, tatsächlich auch Architekt zu werden und nicht so sehr Raumplaner. Interessanterweise kommt aber jetzt dieser Gedanke wieder zurück, indem ich mich halt zunehmend auch mit städtebaulichen Fragen auseinandersetze oder mit raumplanerischen Projekten, wie wir gerade in Uganda da an einem größeren Projekt sozusagen am Start da stehen oder kurz davor oder jetzt in Ägypten möglicherweise. Aber auch das würden Sie ja vielleicht auch noch ansprechen. So bin ich jetzt auch dazu gekommen, nochmal als letzten Schritt meiner akademischen Laufbahn jetzt nicht einfach aufzuhören, sondern meine gesamte Erfahrung nochmal in den Start eines neuen Studienprogrammes zu legen, auch in diese Zielrichtung.
Genau, ich wollte von Ihrem Studium zu Ihnen als Professor kommen. Sie sind seit fast 20 Jahren Professor an der Hochschule für Technik in Stuttgart und dort Dekan des von Ihnen gegründeten Masterstudiengangs International Project Management und haben den englischsprachigen Masterstudiengang Smart City Solutions entwickelt. Bevor wir über die Studierenden sprechen und ihre Arbeit mit Ihnen, kurz die Erklärung, was ist Smart City Solutions? Diese Raumplanung, die Sie gerade angesprochen haben, eben diese größere Sicht auf die Dinge?
Ja, Smart City ist so ein ganz interessantes Phänomen, was eigentlich fast simultan jetzt auf der ganzen Welt diskutiert wird. Das ist eigentlich eine ganz interessante, faszinierende Bewegung. Also beispielsweise hat der Präsident von Indien eben sich dieses Themas angenommen und hat gerade ein Verfahren ausgelobt, eben 100 Städte im ersten Schritt in Indien smarter zu machen. Es wird in Südamerika diskutiert, es wird auch in Afrika diskutiert, aber halt auch in Europa. Man muss sagen, es wird in anderen Ländern in Europa sehr viel intensiver diskutiert als gerade in Deutschland. Also Dänemark ist da ganz weit, Holland ist ganz weit, Norwegen, Österreich ist auch viel weiter mit Wien. Naja, also was ist Smart City? Also es steckt sicher dieser Digitalaspekt mit drin, letztendlich die Mittel der Digitalisierung dazu zu benutzen, um Städte nachhaltiger und effektiver, aber letztendlich auch lebenswerter zu machen. Da gibt es sicher auch Leute, die glauben, dass eben dieses Digitalisierungselement absolut im Mittelpunkt steht und das Wichtigste von allem ist. Ich habe alle Modelle, die es so weltweit gibt und die derzeit diskutiert werden, sowohl am wenigsten in Hochschulen momentan, aber natürlich in Regierungen und auch in Firmen zunehmend und in Kommunalverwaltungen. Also wir haben alles so analysiert. Und ich habe dann daraus so ein eigenes Modell entwickelt, was natürlich jetzt auch mit den Kompetenzen, die wir an der Hochschule zur Verfügung haben, am besten zusammenpasst. Und letztendlich ist der Kern dessen, wie ich Smart City definieren würde, eigentlich der, es geht darum, in angesichts dieser globalen Herausforderungen, die wir haben. Ja, und wenn Sie in Afrika nehmen, dann ist eben gerade die Urbanisierung ein Riesenthema, wenn Sie sich vorstellen, jede Woche kommt dort etwa eine zusätzliche Gruppe von Menschen hinzu, die etwa etwas größer ist als die Einwohnerzahl von Stuttgart. Ja, und die meisten ziehen halt in Städte. Also Stadt ist definitiv ein großes Thema. Und angesichts dieser globalen Herausforderungen auch von Klimawandel und all dem, was sich dahinter verbirgt, es ist ja nicht nur die steigende Temperatur, da sind ja eine ganze Menge Dinge dahinter verbunden, bis hin zu Migrationsbewegungen. Also geht es darum, dass wir angesichts dieser knapperen Zeit, die uns zur Verfügung steht, um auch gewisse Veränderungen herbeizuführen, alle Spezialisten, die es ja gibt, in einer völlig neuen Art irgendwie zusammenarbeiten zu lassen und diese Kompetenz zu fördern und diese Zusammenarbeit überhaupt zu ermöglichen, das habe ich mir jetzt so als Thema für dieses Studienprogramm eben herausgesucht. Und möchte jetzt sagen, nach einem Semester, der wir das jetzt machen und auch viele Kontakte nach außen haben, inzwischen an Messen teilnehmen und eigentlich auch feststellen, wir sind eigentlich weltweit in der Form die Einzigen, die sowas überhaupt machen. Es gibt dann zu Teilaspekten Digitalisierung, Mobilität, Energie, alle nennen es smart. Aber in der Form, dass wir alles so miteinander verbinden und sozusagen transdisziplinär arbeiten und dementsprechend jetzt auch nicht nur ein Team von Architekten sind, sondern da gibt es Biologen dabei, da gibt es Physiker dabei. Also wir haben wirklich ein ganz internationales Team, so sind wir eigentlich mit die Einzigen. Alleine wird man nicht die Welt retten und wir werden in der Konstellation sicher auch alleine nicht die Welt retten. Aber wenn ich jetzt einfach sehe, wir haben jetzt schon Studierende aus Südamerika, wir haben sie aus Indien, wir haben sie aus Middle East, wir haben sie aus Deutschland. Und wie jetzt so langsam da so ein gemeinsames Verständnis daraus entsteht und eben ein Transfer auch von Know-how, nicht nur über Ländergrenzen, sondern über Kontinente hinweg, das ist schon jetzt nochmal eine sehr spannende und interessante Erfahrung.
Was gibt Ihnen dieser Austausch mit den Studierenden?
Ich sehe natürlich schon, die sind in einer anderen Generation aufgewachsen. Und ich glaube, wenn man neugierig in der Welt ist, dann sind auch diese ganzen digitalen Prozesse jetzt auch nicht so, dass man sich damit nicht mehr auseinandersetzen oder die nicht mehr verstehen kann. Aber man merkt natürlich schon, dass die jüngere Generation da in einem größeren Selbstverständnis damit umgeht. Und jetzt halt einfach zu sehen, dass man mit jungen Menschen aus ganz verschiedenen Ländern, ich habe ja schon mal so ein Studienprogramm, Sie haben es erwähnt, aufgebaut und auch geleitet und Studierende aus 50 verschiedenen Nationen da durchgeschleust. Und einfach zu sehen, dass in ganz vielen Ländern, also wir haben Studenten aus Iran, wir haben aus ganz vielen auch Ländern, wo es momentan noch nicht so gut läuft, einfach einen kleinen Beitrag zu leisten, letztendlich den jungen Leuten ein bisschen Rüstzeug mit auf den Weg zu geben und einfach zu glauben, ja, die werden das schon irgendwie hinkriegen. Eine andere Chance haben wir eigentlich sowieso nicht. Und ich sehe, wie viel smarte, um diesen Begriff zu wenden, junge Leute es gibt, die jetzt im Verhältnis, wenn ich es mit meinem eigenen Werdegang vergleiche und was wir damals im entsprechenden Alter so für einen Überblick über die Welt hatten und wie ich es jetzt sehe, bis hin zu meinen eigenen Kindern, dann muss ich sagen, ja, bei allem Pessimismus, der auch nicht unangebracht ist, der uns vielleicht aber anspornt, was aktiv zu tun und nicht nur passiv abzuwarten, dann glaube ich schon, es gibt genügend Grund, und das zeigt die tägliche Begegnung mit den Studierenden, es gibt auch genügend Grund für Optimismus, dass eine Generation heranwächst, die sehr wohl weiß, um was es geht und auch jetzt nicht nur tatenlos da abwartet, sondern auch aktiv in das Geschehen da eingreift.
Professor Roland Dieterle, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.